Stell dir mal vor, der größte Fehler der Menschheitsgeschichte war gar kein plötzlicher, impulsiver Aussetzer. Also kein Kurzschluss im Gehirn, wo jemand einfach mal kurz die Kontrolle verloren hat.
Richtig, ja.
Sondern es war vielmehr ein richtig präzise geplanter, schleichender, psychologischer Hackerangriff auf den menschlichen Verstand.
Das ist ein sehr gutes Bild dafür.
Und die allererste Konsequenz aus diesem Fehler, das war nicht etwa göttliche Weisheit oder das plötzliche Verstehen des Universums.
Nein, überhaupt nicht.
Sondern das verzweifelte, geradezu panische Bedürfnis, sich Kleidung anzuziehen.
Ja, das ist ein unfassbarer Kontrast, wenn man wirklich mal detailliert darüber nachdenkt.
Absolut.
Wir blicken hier auf Texte, die, naja, die in unserer Kultur oft auf simple Fabeln reduziert werden. Aber in Wahrheit besitzen die eine psychologische Tiefe, die uns heute noch den Spiegel vorhält.
Und genau deshalb freue ich mich so unfassbar auf unsere heutige detaillierte Untersuchung. Schön, dass du da draußen wieder dabei bist und uns auf diese gedankliche Entdeckungsreise begleitest.
Hallo auch von mir.
Wir schauen uns heute Material aus einer Vorlesung zur alttestamentlichen Geschichte an, speziell von dem Gelehrten Robert Van Noy.
Genau, und der befasst sich da extrem intensiv mit Genesis 3, also dem klassischen Sündenfall.
Ja, aber ganz wichtig, wir betrachten das heute nicht durch so eine Linse von starren theologischen Dogmen.
Nein, das würde dem Text auch gar nicht gerecht werden.
Richtig. Das Ziel unserer heutigen Quellenanalyse ist es, diese uralte Erzählung als das zu lesen, was sie im Kern eigentlich ist. Nämlich eine brillante psychologische Fallstudie.
Eine Fallstudie über die Natur der Versuchung und die Architektur des menschlichen Versagens sozusagen.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Wie genau wird der menschliche Verstand in dieser Geschichte eigentlich ausgetrickst?
Das ist die entscheidende Frage.
Weil es beginnt ja eben gerade nicht mit einer plumpen Aufforderung zur Rebellion, oder?
Richtig. Also wenn man sich den Text im Detail ansieht, erkennt man einen sehr methodischen Prozess der Kapitulation.
Mhm.
Die allererste Taktik ist wirklich denkbar subtil. Es ist das Streuen von Zweifeln.
Okay.
Die Schlange tritt nicht einfach auf und sagt, hey, Gott lügt euch an.
Das wäre zu offensichtlich.
Genau. Sie stellt stattdessen eine Frage. Sie fragt Eva, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft?
Wow, okay. Das ist psychologisch extrem raffiniert.
Absolut. Durch die Form der Frage wird eine ganz bestimmte Implikation in den Raum gestellt.
Nämlich welche?
Die Idee, dass Gott vielleicht gar nicht so liebevoll ist, wie der Mensch bisher dachte.
Ah, verstehe.
Dass er jemand ist, der völlig harmlose, vielleicht sogar richtig gute Dinge grundlos vorenthält.
Man sät also diesen Gedanken, dass die Regeln, die aufgestellt wurden, gar nicht dem eigenen Schutz dienen.
Genau das.
Sondern, dass sie nur dazu da sind, einen irgendwie klein zu halten. Weißt du, das ist ein Mechanismus, den wir heute noch in jeder Form von Manipulation finden.
Ja, das hat sich überhaupt nicht verändert.
Wenn man jemanden dazu bringen will, eine Regel zu brechen, fängt man damit an, die Autorität hinter der Regel als total ungerecht darzustellen.
Exakt. Und dann reagiert Eva auf diese subtile Saat auf eine Art und Weise, die extrem aufschlussreich ist für diesen Prozess.
Sie verteidigt das Verbot ja im ersten Moment, oder?
Ja, sie verteidigt es, aber sie verschärft es interessanterweise.
Wie meinst du das?
Naja, in der ursprünglichen Anweisung in Genesis 2 heißt es lediglich, du sollst nicht davon essen.
Mhm.
Aber als Eva der Schlange antwortet, fügt sie plötzlich etwas hinzu. Sie sagt, wir dürfen nicht davon essen und wir dürfen es nicht einmal berühren.
Oh, krass.
Dieses Nicht-Berühren stand in der ursprünglichen Regelung überhaupt nicht zur Debatte.
Weißt du was? Das erinnert mich total an diese klassische Dynamik von Teenagern.
Inwiefern?
Naja, wenn Eltern eine Regel aufstellen, sagen wir mal, du musst um 22 Uhr zu Hause sein.
Ja, kenne ich.
Wenn der Teenager dann genervt ist und sich bei seinen Freunden darüber beschwert, gibt er die Regel fast nie neutral wieder.
Stimmt.
Er macht sie absichtlich viel strenger, als sie eigentlich ist. Er sagt dann richtig trotzig, boah, meine Eltern lassen mich gar nichts.
Genau, ja.
Ich darf nicht mal mehr atmen, ohne vorher einen schriftlichen Antrag in dreifacher Ausfertigung zu stellen.
Ja, das ist genau die gleiche Psychologie.
Man übertreibt die elterliche Regel maßlos, um diese Autoritätsperson als übermäßig streng und fast schon tyrannisch erscheinen zu lassen.
Es ist eine Art Selbstmitleid, das man sich da aufbaut.
Ja, genau.
Und das trifft dem psychologischen Kern hier perfekt. Man kann bei der Auslegung solcher alten Texte natürlich nie hundertprozentig dogmatisch sein.
Klar.
Aber diese kleine Ergänzung im Text, dieses »Wir dürfen es nicht berühren«, das verrät extrem viel über die innere Haltung.
Da brodelt also schon was.
Richtig. Da ist eine gewisse Gereiztheit, ein unbewusster Groll darüber, überhaupt eingeschränkt zu sein.
Okay, das heißt, der bloße Gedanke, dass Gott etwas vorenthalten könnte, hat bereits Wurzeln geschlagen.
Exakt. Und diese innere Unzufriedenheit bereitet den perfekten Boden für den nächsten Vorstoß, der dann viel aggressiver ist.
Okay, also wenn der Zweifel gesät ist und der Groll wächst, wie geht diese Manipulation dann in der Geschichte weiter?
Was hier faszinierend ist, ist der nahtlose Übergang. Vom bloßen Andeuten zur offenen Attacke.
Mhm.
Nachdem der Boden bereitet wurde, folgt die direkte Anklage. Die Schlange behauptet nun schlichtweg, ihr werdet nicht sterben.
Boah, okay. Das ist dann der frontale Angriff auf die Wahrheitssagkeit der ursprünglichen Regel.
Ganz genau. Und direkt darauf folgt die gefährlichste Waffe in diesem ganzen Arsenal.
Welche ist das?
Die Mischung aus Wahrheit und Lüge. Die Halbwahrheit.
Oh ja, Halbwahrheiten. Die sind hier immer viel gefährlicher als so eine glatte offensichtliche Lüge.
Absolut, weil sie eben genau diesen Funken Realität in sich tragen.
Genau, das macht sie so plausibel. Sie sind wahnsinnig schwer zu durchschauen.
Richtig. Die Schlange verspricht, eure Augen werden geöffnet und ihr werdet sein wie Gott, wissend, was gut und böse ist.
Mhm.
Und der Clou an dieser Aussage ist, das war technisch gesehen wahr.
Echt jetzt?
Ja. Wenn man ans Ende des Kapitels springt, bestätigt Gott selbst, dass der Mensch wie einer von uns geworden ist, der Gut und Böse kennt.
Ha, okay.
Aber die Vorlesung von Vanoy macht ja einen entscheidenden Unterschied deutlich.
Welchen?
Dieses Wissen war absolut nicht zu ihrem Vorteil.
Die Schlange hat das Endergebnis zwar korrekt benannt, aber die fatalen Konsequenzen völlig verschwiegen.
Naja, weil sie sich damit angemaßt haben, selbst die letzte Instanz für richtig und falsch zu sein, oder?
Genau, das ist der Punkt.
Sie wollten diese totale Autonomie, sie wollten nicht mehr darauf vertrauen, dass der Schöpfer weiß, was gut für sie ist.
Ja.
Sondern sie wollten diese Definition selbst in die Hand nehmen. Sie wollten sozusagen ihre eigenen Schiedsrichter sein.
Und genau da liegt die absolute Tragik der Geschichte.
Mhm.
Sie usurpieren einen Platz, der rechtmäßig nur einer absoluten Instanz zusteht, nämlich dem Bestimmer von Werten.
Ja.
Die Schlange suggeriert, dass diese uneingeschränkte Autonomie das ultimative Ziel sei. Etwas unfassbar Erstrebenswertes.
Aber die Realität sieht anders aus. Komplett anders. Der menschliche Verstand, also die menschliche Natur, war laut der Quelle nie dafür konzipiert, diese Last der absoluten moralischen Autonomie zu tragen.
Das leuchtet ein.
Wenn jeder Mensch seine eigene unfehlbare Instanz für gut und böse ist, dann endet das unweigerlich im Chaos. Und in der Zerstörung von Beziehungen.
Hier wird es wirklich interessant. Wir haben uns jetzt ja den ganzen intellektuellen Unterbau angesehen.
Ja, den mentalen Prozess.
Genau, das Spiel mit den Halbwahrheiten, den wachsenden Groll. Aber vom Gedanken zur Tat ist es ja oft noch ein extrem weiter Weg.
Definitiv.
Wie kommt es denn zu dem tatsächlichen Wendepunkt? Also dem Moment, an dem die menschliche Logik die ursprüngliche Regel einfach überschreibt.
An diesem Punkt kippt die Situation völlig. Die Analyse zieht hier eine wirklich erhellende Parallele zu einem späteren Text in der Bibel.
Welcher Text ist das?
Genauer gesagt 1. Johannes 2, Vers 16. Dort wird beschrieben, wie die Dinge der Welt den Menschen in die Falle locken.
Okay.
Und zwar in drei ganz spezifischen Kategorien.
Welche Kategorien sind das genau?
Es sind traditionell formuliert die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens.
Okay, das klingt sehr altmodisch. Wie würden wir das heute ausdrücken?
Wenn man diese Begriffe in unsere moderne Sprache übersetzt, sprechen wir vom sinnlichen oder körperlichen Verlangen.
Also Hunger oder so?
Genau. Dann vom ästhetischen Reiz, also was gut aussieht. Und drittens vom intellektuellen Drang nach völliger, unabhängiger Macht.
Dieser absoluten Autonomie, über die wir gesprochen haben.
Richtig. Und wenn wir nun betrachten, warum Eva sich am Ende für den Griff zur Frucht entscheidet,
ja,
dann finden wir präzise diese drei Aspekte in Genesis 3 wieder.
Wahnsinn. Also liefert uns dieser alte Text im Grunde eine komplette psychologische Blaupause der menschlichen Versuchung?
So kann man es absolut sehen. Guck mal, erstens registriert sie, dass der Baum gut zur Nahrung ist.
Das wäre dann die Fleischeslust?
Genau, der rein sinnliche, körperliche Aspekt. Die Befriedigung eines direkten Bedürfnisses.
Okay.
Zweitens bemerkt sie, dass er eine Lust für die Augen ist.
Der ästhetische Reiz?
Richtig. Und drittens sieht sie, dass er begehrenswert ist, um Club zu werden.
Ah, und das ist dann dieser intellektuelle Aspekt, dieser Hochmut des Lebens.
Exakt, das Streben nach unrechtmäßiger Autonomie und Selbstüberhöhung.
Wow.
Diese drei enorm starken Reize bündeln sich in genau diesem einen Moment und überwältigen schlichtweg ihr Festhalten an dem ursprünglichen Gebot.
Die menschliche Logik, die ja dann auf diesen Reizen basiert, rechtfertigt plötzlich den Bruch der Regel.
So ist es.
Aber Moment, da muss ich jetzt wirklich mal kritisch einhaken.
Gerne.
Wenn wir uns diese ganze Kette ansehen, also wir haben den Zweifel, wir haben diesen unbewussten Groll, das Akzeptieren der Halbwahrheiten und dann diese drei gebündelten Reize.
Ja.
Wann genau passierte denn dann eigentlich der Fall, also die eigentliche Sünde?
Das ist eine exzellente Frage.
War es wirklich erst in der Millisekunde, in der physisch in diese Frucht gebissen wurde? Oder ist die Entscheidung, also der eigentliche Fehler, nicht schon viel, viel früher im Kopf passiert?
Das ist der vielleicht wichtigste Punkt in der gesamten Analyse der Quelle.
Okay.
Wenn man theologische und psychologische Gelehrte wie John Murray betrachtet, die in der Vorlesung zitiert werden, bekommt man darauf eine sehr scharfsinnige Antwort.
Die da lautet?
Der offene, sichtbare Regelbruch geschieht natürlich beim physischen Akt des Essens.
Klar.
Aber die eigentliche innere Abkehr, die geschah höchstwahrscheinlich schon viel früher.
Wann denn?
Nämlich bei dem, was Murray die sympathisierende Unterhaltung nennt.
Eine sympathisierende Unterhaltung. Okay, das heißt, der Fehler passiert in dem Moment, wo man nicht sofort sagt, halt, stopp, hier ist eine Grenze, Diskussion beendet.
Ganz genau.
Sondern stattdessen anfängt, den Gedanken hin und her zu wälzen.
Ja, man gibt ihm Raum.
Wenn man zulässt, dass der Gedanke, wow, vielleicht hast du recht, vielleicht verpasse ich wirklich etwas, dass dieser Gedanke Raum im Kopf einnimmt.
Richtig. Es ist dieses gedankliche Nachgeben, das Flirten mit der Versuchung sozusagen.
Mhm.
In dem Moment, in dem die Logik der Schlange als potenziell wahrhaftiger angesehen wird als die ursprüngliche Warnung von Gott, da kippt das Herz.
Krass.
Die Entscheidung fällt im Inneren. Lange bevor die Hand überhaupt nach der Frucht greift.
Es ist der Moment, in dem man der Versuchung quasi einen Platz am Tisch anbietet, anstatt sie vor der Tür stehen zu lassen.
Ein sehr treffendes Bild, ja?
Und sobald diese Grenze im Kopf erst einmal überschritten ist, bleibt die Konsequenz ja nicht isoliert.
Nein, leider nicht.
Sie reicht die Frucht direkt an Adam weiter, der laut Text die ganze Zeit dabei war.
Ja, und auch hier gibt es eine sehr feine psychologische Beobachtung in der Quelle.
Welche ist das?
Die Vorlesung betont extrem stark, dass Adam die volle, uneingeschränkte Verantwortung für sein Handeln trägt.
Er kann sich also nicht rausreden.
Nein, er stand nicht ahnungslos am anderen Ende des Gartens. Er war passiv, aber er war präsent. Er hätte jederzeit eingreifen können.
Mhm.
Aber der Weg, der zu seinem eigenen Fall führte, der verlief über die Person, die er am meisten schätzte.
Über Eva.
Genau. Und das zeigt diese bittere Realität. Eine interne Rebellion bleibt selten auf eine Person beschränkt. Sie ist ansteckend.
Ja.
Und sie nutzt oft unsere tiefsten Bindungen als Vehikel, um unsere eigenen Verteidigungsmechanismen zu umgehen.
Okay, wir haben jetzt diesen wirklich extrem langsamen, schleichenden, fast chirurgischen Prozess gesehen, wie der menschliche Verstand manipuliert wird und schließlich aufgibt.
Ja.
Aber dann, und das ist dieser unglaubliche Kontrast, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben.
Mhm.
Das Resultat dieses langsamen Prozesses ist ein blitzartiger Schock.
Ein absoluter Schock.
Beide Assen und sofort. Noch im selben Vers heißt es, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet.
Und sie bekommen eben nicht das, was sie sich erhofft hatten.
Genau. Sie bekommen gerade nicht diese kosmische, erhabene Weisheit, von der sie da geträumt haben.
Nein, überhaupt nicht.
Das erste, also das allererste Gefühl, das sie nach diesem Moment der vermeintlichen Befreiung spüren, ist, dass sie nackt sind.
Ja.
Und sie fangen sofort hektisch an, sich aus feigen Blättern etwas zusammenzunähen. Und hier muss ich jetzt wirklich entschlossen nachfragen.
Schieß los.
Bedeutet das, und diese Theorie geistert ja wirklich seit Jahrhunderten durch die Geschichte, bedeutet das, dass diese erste Verfehlung eigentlich etwas Sexuelles war?
Aha, die klassische Frage.
Ja, oder dass in genau diesem Moment die menschliche Sexualität überhaupt erst entstanden ist und deshalb sofort als schmutzig empfunden wurde.
Darauf gibt die Vorlesung eine glasklare, völlig unmissverständliche Antwort.
Und die wäre?
Nein. Absolut nicht.
Okay.
Die historische und textliche Analyse wehrt sich ganz entschieden gegen diese Interpretation. Die wird oft völlig aus dem Kontext gerissen.
Mhm.
Gott hatte den beiden nämlich bereits weit vor dieser Szene den Auftrag gegeben, seid fruchtbar und mehrt euch.
Was ja rein praktisch ohne Sexualität gar nicht möglich wäre, ne?
Eben. Sexualität, der menschliche Körper und das Bewusstsein dafür sind in diesem Text nicht sündig oder schlecht.
Sie waren schon immer da.
Genau, sie sind integraler Teil einer ursprünglich perfekten, guten Schöpfung. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann sehen wir in diesem Moment der plötzlichen Nacktheit eben nicht das Erwachen von Sexualität,
sondern
was wir hier sehen, ist das Erwachen eines völlig neuen, erschütternden, emotionalen Reflexes.
Die Scham.
Genau, Scham. Und diese Scham signalisiert etwas viel, viel Tieferes als nur körperliche Nacktheit.
Was genau signalisiert sie denn?
Es ist der Indikator für eine zerstörte Harmonie. Es zeigt eine plötzliche, brutale Entfremdung zwischen zwei Menschen, die vorher absolut nicht existierte.
Weißt du, für mich ist das, als würde man einen unfassbar tiefen Vertrauensbruch zwischen zwei besten Freunden erleben.
Das ist ein toller Vergleich, ja.
Stell dir vor, du hast diesen einen Menschen in deinem Leben, dem du wirklich alles erzählst. Du bist emotional völlig nackt vor ihm, 100% transparent.
Mhm.
Du hast absolut keine Geheimnisse, weil du zutiefst weißt, dieser Mensch liebt mich, er will nur mein Bestes. Er wird mein Vertrauen niemals gegen mich verwenden.
Genau, dieses Urvertrauen.
Und dann, von einer Sekunde auf die andere, passiert etwas, das dieses Urvertrauen komplett bricht. Ein Verrat.
Ja. Yeah.
Plötzlich bist du dir deiner eigenen Verwundbarkeit schmerzhaft bewusst. Diese völlige, entspannte Offenheit verschwindet schlagartig.
Und was passiert dann?
Naja, was tust du? Du fängst an, psychologische Mauern hochzuziehen. Du versteckst dich. Du zeigst nicht mehr dein wahres Ich.
Richtig.
Und diese Mauern, die wir in solchen Momenten hochziehen, sind im Grunde genau das, was die Feigenblätter damals waren, oder?
Absolut.
Man verhüllt sich, weil man plötzlich fürchtet, vom anderen ausgenutzt, bewertet oder verletzt zu werden.
Das ist eine hervorragende Übersetzung dieses alten Konzepts in unsere heutige Gefühlswelt.
Danke.
Die Quelle beschreibt Scham genau so, als ein tiefes Gefühl, das aus einem plötzlichen Bewusstsein von Schuld und Entfremdung entsteht.
Mhm.
Vor diesem Bruch, so berichtet es der Text in Genesis 2, waren sie nackt und schämten sich nicht.
Weil es sicher war.
Genau. Es gab absolut keinen Grund für psychologische oder physische Mauern, weil es keine Tendenz zur Ausbeutung gab.
Es herrschte vollkommenes Vertrauen.
Aber danach hat sich die menschliche Natur grundlegend verändert. Der Mensch ist nun von einer inneren Zerrissenheit geprägt.
Ja.
Und diese Veränderung führt zu einem fatalen neuen Instinkt. Nämlich der Tendenz, den eigenen Vorteil über den anderen zu stellen.
Den Mitmenschen ausnutzen zu wollen.
Exakt.
Das wirft natürlich eine gewaltige Frage auf.
Welche?
Was machen wir heute mit dieser Erkenntnis? Also was bedeutet das alles für uns? Wenn Scham also aus diesem Bewusstsein von Schuld, von tiefer Entfremdung und potenzieller Ausbeutung entsteht, wie gehen wir in unserer Welt heute damit um?
Das ist die entscheidende Frage für die Anwendung.
Ist Scham dann einfach nur etwas durch und durch Schlechtes? Eine ständige, quälende Erinnerung an das, was wir als Menschheit verloren haben?
Und hier kommen wir zu dem Punkt der Vorlesung, der unsere moderne Sichtweise am allermeisten herausfordert.
Okay, ich bin gespannt.
Die Antwort ist nämlich nein. Scham ist in einer Realität, die von Egoismus geprägt ist, tatsächlich auch ein Segen.
Ein Segen? Echt jetzt? Das ist mal starker Tobak. Scham fühlt sich in der Regel ja schrecklich an, definitiv nicht wie ein Segen.
Es fühlt sich intern unangenehm an, ja, aber es erfüllt eine absolut überlebenswichtige externe Funktion.
Wie meinst du das?
Weil der Mensch nun diese tragische Tendenz hat, den anderen auszunutzen. Und die Analyse macht deutlich, dass sich diese Ausbeutung nirgends so schnell, so instinktiv und so zerstörerisch zeigt, wie im sexuellen und körperlichen Bereich.
Leider ja.
Deshalb fungiert Scham als ein schützender Mechanismus. Scham bewahrt uns vor moralischen und physischen Gefahren.
Okay.
Die Vorlesung argumentiert da sehr pointiert, Schamlosigkeit führt in einer unperfekten Welt unweigerlich zu Ausbeutung.
Verstehe. Das heißt, die Kleidung, also diese ersten Feigenblätter und später die Gewänder, die sie dann tragen, die sind nicht einfach nur ein jämmerliches Versteck für ihre Schuld.
Nein, überhaupt nicht.
Sie sind buchstäblich ein Schutzschild. Sie etablieren physische und psychologische Grenzen in einer Welt, in der die natürlichen, reinen Grenzen des gegenseitigen Respekts zusammengebrochen sind.
Sehr gut zusammengefasst.
Kleidung sagt im Grunde, du hast nicht automatisch das Recht auf uneingeschränkten Zugang zu mir, weil ich nicht mehr darauf vertrauen kann, dass du mich nicht ausnutzt.
Exakt so ist es. Und um das zu unterstreichen, verweist die Quelle auf eine spätere, oft sehr schwer verständliche Geschichte in der Bibel.
Welche Geschichte ist das?
Die Geschichte von Noah und seinen Söhnen.
Ah, ja.
Nachdem Noah betrunken und unbedeckt in seinem Zelt liegt, wird seine Nacktheit von seinem Sohn Ham gesehen.
Mhm.
Und der Text verbindet diese unbedeckte Nacktheit, diese Schamlosigkeit in jenem Moment direkt mit einer Form der pervertierten Ausbeutung.
Und einer massiven Entehrung, die dann ja diesen tiefen Fluch nach sich zieht.
Genau. Es ist ein extremes Beispiel, aber es verdeutlicht das Prinzip. Wenn die natürlichen Grenzen fallen und Schamlosigkeit herrscht, öffnet das Tür und Tor für den Missbrauch der Schwäche des anderen.
Das leuchtet völlig ein.
Scham und Kleidung sind also die notwendigen, von Gott gegebenen Leitplanken, um in einer zerrissenen Realität ein gewisses Maß an Schutz, Würde und richtigen Beziehungen aufrechtzuerhalten.
Das ist wirklich ein monumentaler Gedanke. Es dreht unser ganzes modernes Verständnis von Scham komplett um.
Ja, das tut es.
Aber wenn wir in dieser Dynamik von Ausbeutung und Schutz, von Scham und Verstecken irgendwie feststecken, gibt es daraus überhaupt noch einen Ausweg?
Was meinst du genau?
Naja, sind wir als Menschen dazu verdammt, für immer hinter diesen Mauern aus Feigenwittern zu bleiben und uns voreinander zu verstecken?
Die Vorlesung lässt uns an dieser Stelle zum Glück nicht in Resignation zurück.
Gott sei Dank.
Es gibt eine sehr hoffnungsvolle Nuance. Es gibt nämlich einen Raum, in dem diese Scham ein Stück weit wieder abfallen kann.
Und wo ist dieser Raum?
Dieser Raum ist innerhalb einer Ehe, die von wahrer biblischer Liebe geprägt ist.
Okay.
Dabei wird betont, dass Liebe hier nicht als so ein romantisches Hollywood-Konzept zu verstehen ist.
Sondern?
Es geht um eine konkrete Haltung, bei der beide Partner den tiefen Wunsch haben, einander völlig selbstlos zu dienen und sich eben gerade nicht gegenseitig auszunutzen.
Ah, okay. Wenn also diese zerstörerische Tendenz, den eigenen Vorteil auf Kosten des anderen zu suchen, durch eine Haltung der radikalen Hingabe und des Schutzes ersetzt wird,
ja,
dann braucht man diese schützenden Mauern nicht mehr im selben Maß.
Genau das ist die Schlussfolgerung von Mertneu. In einem solchen von tiefem Vertrauen geprägten Umfeld kann man sich dem Zustand, der vor diesem ganzen Prozess existierte, wieder annähern.
Dem Zustand im Garten.
Richtig. Man kann sich wieder der Realität nähern, in der sie nackt waren und sich nicht schämten. Das Urvertrauen kann in diesem geschützten Rahmen zurückkehren.
Das ist wunderschön.
Natürlich mit der realistischen Einschränkung, dass in unserer heutigen, gefallenen Welt dieser perfekte Ursprungszustand nie wieder hundertprozentig, also völlig ohne Risse, erreicht werden wird.
Klar, wir sind ja immer noch fehlerhaft.
Aber es ist ein realer Weg zurück. Ein Schmelzen der Scham, ohne dass es zu einer gefährlichen, ausbeuterischen Schamlosigkeit wird, weil der gegenseitige Respekt das Schutzschild der Kleidung quasi ersetzt.
So, was bedeutet das alles, wenn wir diesen echt weiten Bogen jetzt für dich da draußen mal zusammenfassen?
Da gibt es einiges.
Wir haben heute gesehen, dass dieser berühmteste Fehltritt der Menschheit kein plumper Unfall war. Es war ein extrem schleichender, präziser Prozess.
Ein sechsstufiger Prozess, ja.
Ein intellektuelles Meisterstück der Versuchung, bei dem Zweifel an guten Absichten gesät wurden, bestehende Regeln wurden in Gedanken übertrieben, Halbwahrheiten wurden als absolute Wahrheit akzeptiert.
Mhm.
Und schließlich wurde die Sehnsucht nach totaler Autonomie befriedigt.
Und wir haben gesehen, dass die Konsequenz aus diesem mentalen Prozess zwar blitzartig kam, aber es war eben nicht der Beginn der Sexualität, sondern das traurige, aber absolut notwendige Bedürfnis nach Schutz.
Genau. Der Drang, sich zu bedecken, war die Geburt der Scham. Aber eben nicht als bloße Bestrafung, sondern als rettendes Schutzschild vor der neu entstandenen menschlichen Tendenz, einander auszunutzen.
Und das wirft eine wichtige Frage auf, wenn wir diesen jahrtausendealten Text auf unsere heutige, hochmoderne Gesellschaft anwenden.
Oh ja, hau raus.
Wenn Scham tatsächlich nicht einfach nur ein toxisches Gefühl ist, das wir so schnell wie möglich loswerden müssen, sondern ein tief sitzender psychologischer Reflex, der uns davor schützt, in einer unperfekten Welt ausgenutzt zu werden,
ja,
macht uns dann unsere moderne Kultur die Schamlosigkeit, ob jetzt physisch oder emotional, oft als das ultimative Ziel von Befreiung und absoluter Selbstverwirklichung feiert, in Wahrheit ironischerweise viel angreifbarer?
Wow.
Werden wir dadurch nicht extrem verletzlich für genau jene Ausbeutung, vor der uns die Scham ursprünglich mal bewahren sollte?
Puh, das ist ein Gedanke, den man wirklich erst einmal setzen lassen muss. Das bietet eine völlig kontraintuitive Perspektive darauf, was es heißt, sich verletzlich zu machen und Grenzen einzureißen.
Absolut.
Das war eine wirklich intensive und erhellende Reise durch diese alten Texte heute. Nimm diesen letzten Gedanken von uns gerne mit in deinen Tag. Lass ihn mal in Ruhe auf dich wirken und schau mal, ob du diesem Prinzip von Scham als Schutzschild vielleicht im echten Leben, in deinem Alltag begegnest.
Sehr guter Punkt.
Wir hoffen, du konntest aus dieser detaillierten Untersuchung genauso viel mitnehmen wie wir. Bis zu unserer nächsten Quellenanalyse. Mach's gut und bleib neugierig.